Hier ist Feuertrutz on Air, der Podcast für den vorbeugenden Brandschutz.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Feuertrutz on Air, dem Podcast für den vorbeugenden Brandschutz. Heute machen wir Sie neugierig auf unsere zweite Staffel, die im Spätsommer richtig starten wird. Das Gespräch heute ist also ein erster Appetitmacher. Das Thema, das wir uns für Staffel 2 ausgesucht haben, ist Brandschutz im Bestand. Heute erkunden wir dieses Thema aus Sicht eines Brandschutzplaners, um dann in den nächsten Folgen die wichtigsten Aspekte zu vertiefen. Der Sponsor für die neue Staffel ist die Lindner Group, ein führender Hersteller und Dienstleister für Innenausbau, Gebäudehülle, Gebäudetechnik und Isoliertechnik. Mein Name ist André Geselchen, ich bin Chefredakteur bei Feuertrutz und mein Gesprächspartner heute ist Hannes Schmirali. Er ist Gruppenleiter Fachplanung vorbeugender Brandschutz bei der GIB, Gesellschaft für innovative Bautechnologie, in Arnstorf in Bayern und erfahren in der Bearbeitung von Brandschutzfragen in Bestandsgebäuden. Guten Tag, Herr Schmirali, schön, dass Sie da sind.
Ja, schönen guten Tag, Herr Geselchen. Freut mich, dass ich heute Ihr Gesprächspartner sein darf bei dem ja sehr interessanten Thema Brandschutz in Bestandsgebäuden.
Ja, freue mich auch, dass wir Sie da haben. Wenn Sie sich noch mal ganz kurz vielleicht selber vorstellen könnten, was machen Sie bei der GIB und wie sind Sie zum Brandschutz gekommen?
Ja, bei der GIB bin ich zuständig für den Bereich der Fachplanung vorbeugender Brandschutz. Das heißt, alles, was wir bei uns im Büro an Brandschutzkonzepten, Brandschutznachweisen und auch Brandschutzplänen erstellen und bearbeiten, läuft früher oder später über meinen Tisch. Zum Brandschutz bin ich tatsächlich nicht auf direkten Wege gekommen. Ich habe mich schon früh für die Planung und bauliche Ausführung von Gebäuden interessiert und habe mich daher für ein Studium im Bereich Innenausbau entschieden. Und ja, das Interesse für den Brandschutz kam dann eigentlich so während dem Studium, weil ich einfach gemerkt habe, dass der Brandschutz im deutschen Baugewerbe einen sehr hohen Stellenwert hat. Und mich hat es irgendwie gereizt, bei diesem ja sicherheitsrelevanten Thema da mitzuplanen, in der baulichen Ausführung mitzuwirken. Ich muss allerdings gestehen, ich bin nach dem Studium nicht direkt in die Fachplanung eingestiegen. Ich war zunächst bei uns im Ingenieurbüro mehrere Jahre im Bereich der Forschung und Entwicklung von Bauteilen und Baustoffen. Im Bereich Brandschutz tätig, konnte da sehr, sehr viel Erfahrung sammeln, was mir jetzt auch im Bereich ja, Brandschutz im Bestand sehr in die Karten spielt und habe dann irgendwann selbst auch noch den Wunsch gehegt, dass ich eben jetzt wirklich auch in die frühen Leistungsphase in die Planung von Gebäuden einsteige und habe dann so eben den Weg dahin gefunden, wo ich heute bin, nämlich eben speziell im Bereich der Fachplanung des vorbeugenden Brandschutzes.
Da haben Sie einen interessanten Background. Das glaube ich auch, dass Ihnen das zugutekommt, was Sie da an beruflicher Erfahrung gesammelt haben. Vielleicht fangen wir mal so ganz basic an, bevor wir etwas in die Tiefe gehen. Was verstehen wir denn so aus Blickwinkel des Brandschutzes unter einem Bestandsgebäude?
Ja, unter Bestandsgebäuden verstehen wir erstmal rechtmäßig genehmigte bauliche Anlagen, die natürlich physisch irgendwo bestehen, die in der Nutzung sind und auch betreten werden können. Und Bestandsgebäude werden natürlich klar abgegrenzt zu Neubauten. Neubauten hingegen sind für uns Gebäude, die erstmal einen Planungsprozess und damit einhergehend auch einen Genehmigungsprozess durchlaufen müssen und eben dann erst erstellt werden, baulich errichtet werden.
Ja, ist ja gut, dass Sie jetzt nochmal definiert haben, was ein Neubau ist. So häufig sieht man die ja heutzutage gar nicht mehr. Es wird ja nicht so furchtbar viel neu gebaut in den letzten Jahren. Gibt es ja nicht so viele Baugenehmigungen. Wir hoffen, dass das bald wieder anzieht. Aber das heißt ja auch, ich höre das immer wieder, wenn ich mit Brandschützern spreche, dass der Bestand einen immer größeren Stellenwert einnimmt. Gilt das auch für Sie? Also können Sie das bestätigen und kann man das vielleicht irgendwo beziffern?
Also definitiv, das merken auch wir. Ich würde sogar sagen, Corona war da, wenn man es so nennen will, so ein Break-Even-Point. Seitdem nimmt Bauen im Bestand immer mehr zu. Wenn ich das für unser Büro beziffern müsste, würde ich mittlerweile sogar davon sprechen, dass wir fast 90% unserer Leistungen in Bestand erbringen und in Anführungszeichen nur noch irgendwo 10% in Neubauten. Wenn man da vielleicht hinblickt, wo unsere Kunden sind, wir sind viel im Industriebau tätig. Im Industriebau wurde und wird nach wie vor sehr, sehr viel umgebaut. Und wenn man da vor allem speziell im Bereich der Automobilindustrie schaut, wo wir auch Kunden haben, da ist natürlich auch vieles politikgetrieben im Sinne der erneuerbaren Energie. Stichwort Elektromobilität, da wird nach wie vor sehr, sehr viel umgebaut, Prozesse optimiert. Da findet sehr, sehr viel Umnutzung und Umbau statt. Und auch dahingehend, wir sind sehr viel im Münchner Raum tätig. Da hat sich ja natürlich, das wissen wir alle, im Zuge von Corona viel in der Arbeitswelt verändert. Viel ist ins Homeoffice gewandert, in die Remote-Arbeit. Und da merken wir einfach, dass viel, viel Leerstand da ist, viel Bürogebäude sind ungenutzt und werden dann jetzt eben auch sehr viel umgenutzt. Ja. Büroflächen werden teilweise zu Wohnflächen umgebaut. Wohnflächen sind ohnehin knapp in München. Und ja, also wir gehen schwer davon aus, dass das auch in den nächsten Jahren immer noch mehr eher zunimmt tatsächlich.
Stichwort Umnutzung, das wäre auch so der nächste Punkt, auf den ich gerne kommen würde, nämlich die Frage, was sind so typische Auslöser dafür, dass Sie als Brandschutz, als Brandschützer, als Brandschutzplaner einen Auftrag im Bestand bekommen? Ist das in der Regel wirklich die Umnutzung oder was gibt es da noch für Aspekte, die das auslösen?
Also die Auslöser, dass wir als Fachplaner Brandschutz im Bestandsgebäude tätig werden dürfen, sind natürlich verschiedene. Sie haben aber vollkommen recht, der Klassiker ist nach wie vor, dass eben größere Eingriffe in Gebäude vorgenommen werden. Das heißt, es werden größere bauliche Änderungen vorgenommen, es werden vor allem genehmigungspflichtige Umnutzungen vorgenommen. Und das wissen wir alle, eine Baugenehmigung zieht natürlich auch einher, dass der Brandschutz nachgewiesen werden muss. Da kommen wir dann in der Regel ins Spiel als Fachplaner Brandschutz. Ein weiterer Auslöser, der für uns als Fachplaner sehr erfreulich ist und der bei uns zumindest immer häufiger auftritt, ist der, dass Auftraggeber oder Bauern auf uns zukommen, weil einfach festgestellt wird, dass es Mängel hinsichtlich Brandschutz im Gebäude gibt. Ja, das können bauliche Mängel sein, dass vielleicht, dass man merkt, na, Abschottungen sind mangelhaft, Brandschutztüren funktionieren vielleicht nicht mehr so, wie sie sollen. Oder dass man einfach auch feststellt, dass Teile der Baugenehmigung vielleicht nicht erfüllt sind, ja, oder dass vielleicht auch Teile von Gebäude gar nicht genehmigt wurden. Das ist natürlich sehr erfreulich, wenn dann der Auftraggeber auf uns zukommt und um Hilfe bittet, dass man da einfach mal die Differenzen ausarbeitet. Wo sind denn wirklich die Mängel und wie kann man mit den Mängeln umgehen, dass der Bauherr wieder ein rechtmäßiges Gebäude im Sinne der Bauordnung erhält. Ein weiterer Grund oder Auslöser, warum wir des Öfteren tätig werden, das ist natürlich nicht so ein erfreulicher Grund, das sind immer wieder Feuerbeschauen, wo einfach festgestellt wird, dass im Gebäude bauliche Mängel hinsichtlich Brandschutz vorhanden sind. Ist natürlich deswegen nicht so erfreulich für uns und vor allem für den Bauherrn, weil der Bauherr erst einmal natürlich vor nicht kalkulierte Kosten gestellt wird. Ja, das Gebäude kann vielleicht zum Teil auch nicht genutzt werden. Und die Bauaufsichten stellen natürlich für diese Mängel auch meistens Fristen. Das heißt, da ist leider oft auch ein zeitlicher Druck dahinter, ja, dass man das Ganze relativ zügig beseitigt. Das können so die Auslöser sein, wieso wir in Bestandsgebäuden als Fachplaner Brandschutz tatsächlich tätig werden.
Mich würde jetzt mal interessieren, Sie sind jetzt ja viel im Bestand tätig, aber Sie machen ja auch Neubauten. Wie unterscheiden sich solche Projekte grundsätzlich voneinander? Und womit geht's los bei der Projektbearbeitung im Neubau im Vergleich zum Bestand?
Also unsere tägliche Arbeit im Bereich von Neubauten oder auch Bestandsgebäuden und die Herangehensweise in der Arbeit sind tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Bei Neubauten ist es so, dass man als Fachplaner Brandschutz meist in der glücklichen Lage ist, dass man im frühen Projektentstehungsprozess, im Projektentwicklungsprozess mit dabei ist und da wirklich noch maßgeblich, ich sag mal, sein Veto einlegen kann. Ja? Dass man dem Bauherrn, aber auch den Architekten darauf hinweisen kann, dass man vielleicht im Sinne des Grundrisses noch was verändern muss hinsichtlich Rettungswegsituation, dass man vielleicht merkt, okay, wir brauchen zwingend einen zweiten baulichen Rettungsweg, dass vielleicht Brandabschnitte anders ausgeführt werden oder dass einfach Nutzungseinheiten kleiner oder größer dimensioniert werden. Also da hat man wirklich die glückliche Situation, dass man da noch maßgeblich ein Stück weit mit eingreifen kann. Im Bestandsgebäuden ist das natürlich völlig anders. Ja, im Bestandsgebäude muss ich als Fachplaner ja erstmal mit der Substanz, ja, mit der Kubatur des Gebäudes und das, was ich da baulich vorfinde, umgehen können. Ja, mit dem muss ich erstmal arbeiten. Die Materialien sind irgendwo gegeben, dahingehend natürlich auch die Feuerwiderstandsklassen, die Grundrisssituation, die Rettungsweglängen. Oftmals fehlt vielleicht ein zweiter baulicher Rettungsweg, mit dem muss ich erstmal arbeiten. Ne? Und wenn ich dann wirklich speziell einen Blick darauf werfe, wie ist denn die Herangehensweise an Neubauten oder Bestandsgebäuden? Bei Neubauten ist es ja so, dass wir irgendwann im Planungsprozess einen hoffentlich final freigegebenen Eingabeplanung, Entwurfsplanung vom Architekten bekommen. Und auf Grundlage von dieser Planung ordnen wir das Gebäude erst einmal einer Gebäudeklasse zu. Ja, wir machen erst einmal so ein Brandschutzgrobkonzept. Wir prüfen, ob das Gebäude einen Sonderbautatbestand erfüllt. Können wir eine Sonderbauvorschrift als Planungsgrundlage heranziehen? Und aufgrund dessen legen wir eben die brandschutztechnisch relevanten Parameter erstmal fest. Ja, wie müssen die tragenden und aussteifenden Bauteile aussehen? Wo sind meine Brandabschnitte? wo sind meine Rettungswege länger und habe ich gegebenenfalls Abweichungen. Im Bestand ist das natürlich ganz etwas anderes. Im Bestand muss ich ja erstmal mein Gebäude irgendwo kennenlernen, ja, die Gebäudehistorie kennen. Das heißt, ich schaue erstmal, was habe ich an Unterlagen? Sind meine Unterlagen vollständig? Habe ich Baugenehmigungen? Wie ist denn gegebenenfalls die bauliche Ausführung dokumentiert? Und muss mich da erst wirklich mal in das Gebäude einarbeiten, um zu verstehen, wann wurde das Gebäude wie genehmigt, welcher Nutzung und welche Anforderungen an den Brandschutz wurden zu diesem Zeitpunkt gestellt. Der nächste Schritt ist dann tatsächlich der, dass man vor Ort in das Gebäude geht, vor Ort eine Bestandsaufnahme ausführt, um einfach zu sehen, wurden die Anforderungen aus der Baugenehmigung umgesetzt, wo habe ich gegebenenfalls Differenzen, wo sind meine baulichen Mängel. Und erst wenn ich eben diese detaillierte Bestandsaufnahme durchgeführt habe, gehe ich ins Büro und fange eigentlich an, diese klassische Fachplanung durchzuführen.
Ja, das heißt also auch, Brandschutz im Bestand ist immer sehr individuell und ja, würden Sie sagen, es ist doch grundsätzlich aufwendiger, zeitaufwendiger und komplexer, als das im Neubau ist?
Grundsätzlich ja und nein. Also es kommt dann natürlich ganz stark auf das Bestandsgebäude und wie ich es vorher schon erwähnt habe, vor allem auf die Dokumentation an, wie gut oder schlecht eben die Dokumentation von dem Bestandsgebäude ist. Wenn ich natürlich ordentliche Baugenehmigungen vorliegen habe, die wo irgendwo auch vollständig sind, und wenn ich dann natürlich auch noch in der glücklichen Lage bin, dass vielleicht die bauliche Ausführung entsprechend dokumentiert wurde mit Verwendbarkeitsnachweisen und Übereinstimmungserklärung, dann habe ich es natürlich als Fachplaner Brandschutz relativ leicht. Dann kann ich mich ordentlich in diese Unterlagen einarbeiten. Und das Gebäude ist ja irgendwo vollständig vorhanden. Man hört aber auch schon raus, das ist ganz, ganz selten der Fall. Ja, meistens ist es tatsächlich, wie Sie sagen, deutlich aufwendiger, sich in so ein Gebäude einzuarbeiten und mit einem Bestandsgebäude zu arbeiten tatsächlich. Das zeigt ja zuletzt auch vor allem die AHO Heft Nummer 17. Das ist ja die allgemeine Honorarordnung, die als Grundlage für uns Fachplaner Brandschutz dient, dass wir unser Honorar ermitteln können. Und da zeigt ja auch der Schwierigkeitsfaktor, ich glaube 0,6 ist ja momentan für Bestandsgebäude, wo das Honorar erhöht wird, beziehungsweise wenn es dann auch noch denkmalgeschützt ist, hat man nochmal den Faktor 0,2, um dass man das Honorar erhöhen kann. Und auch da zeigt, glaube ich, die Erfahrung, dass Bestandsgebäude irgendwo aufwendiger und zum Teil auch ein Stück weit schwieriger für den Fachplaner sind, weil man einfach nicht, wie bei Neubauten, jetzt nicht voll verstehen, aber zum Teil nach Schema F verfahren kann, sondern da einfach ein bisschen mehr Wissen und ein bisschen mehr ingenieursmäßiges Denken mit reinstecken muss in die Planung.
Das heißt, Sie sind froh, wenn Sie bei einem Bestandsprojekt, wenn Sie sich das zum ersten Mal anschauen, nicht merken, Sie müssen erstmal zum Detektiv werden und ganz viel Aktenstudium betreiben wahrscheinlich. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich würde gerne noch über das Stichwort Bestandsschutz sprechen. Das fällt ja immer wieder, dieses Wort. Und vielleicht können Sie uns kurz erklären, was das bedeutet. Heißt das, in einem bestehenden Gebäude, wo Bestandsschutz gilt, habe ich absolute Narrenfreiheit oder was hat es damit auf sich?
Ja, da haben Sie vollkommen recht. Das begegnet uns in diesen Bestandsprojekten immer wieder, dass Projektbeteiligte auf uns zukommen und dann immer wieder mal die Frage kommt, naja, haben wir denn da nicht Bestandsschutz? Die Frage kommt vor allem dann, wenn es um zum Teil kritische Bauteile geht, ja, wo man schon weiß, ob die denn brandschutztechnisch wirklich das erfüllen, was gefordert ist, wenn man zum Beispiel in Richtung Holzbalkendecken geht. Dazu muss man aber vielleicht einmal wissen, was denn Bestandsschutz überhaupt bedeutet. Ja, der Bestandsschutz verhindert ja irgendwo, dass rechtmäßig errichtete bauliche Anlagen zu einem späteren Zeitpunkt rechtswidrig werden. Ja, das haben wir zum Beispiel, wenn es Änderungen in den Bauordnungen gibt, das kennen wir ja, und vielleicht durch eine Änderungen der Bauordnung ein Gebäude nicht mehr unbedingt das heutige Baurecht erfüllen würde. Wichtig ist im Bestandsschutz auch, dass man zwei Begrifflichkeiten kennt. Das ist einmal die formelle Legalität und dann gibt es auch noch die materielle Legalität. Formelle Legalität bedeutet, dass ein Gebäude oder eine bauliche Anlage zu irgendeinem Zeitpunkt eine rechtskräftige Baugenehmigung erhalten hat und auch die Forderungen aus der Baugenehmigung natürlich umgesetzt wurden. Die materielle Legalität bedeutet, dass ein Gebäude zu irgendeinem Zeitpunkt die damals gültige Baukunst, nenne ich es mal, erfüllt hat. Und erst wenn die beiden Faktoren bzw. einer der beiden Faktoren erfüllt sind, können wir überhaupt vom Bestandsschutz sprechen. Ja? Das ist auch die Frage, die ich dann dem Projektbeteiligten immer stelle. Können wir denn diese Anforderungen wirklich nachweisen, dass eine formelle Legalität oder und eine materielle Legalität für ja, Teile des Gebäudes oder auch nur einzelne Bauteile irgendwann bestanden hat oder besteht. Und der Bestandsschutz hat natürlich auch seine Grenzen. In dem Sinne, wenn natürlich größere Umnutzungen stattfinden, wenn größere Eingriffe in ein Gebäude stattfinden, erlischt der Bestandsschutz. Oder natürlich auch, wenn eine konkrete Gefahr im Sinne des Brandschutzes vorliegt. Ja, also wenn Rettungswege einfach nicht mehr dem Baurecht entsprechen oder wenn man einfach größere, konkrete Gefahren hat, auch dann endet natürlich irgendwo der Bestandsschutz.
Jetzt würde ich Ihnen gerne mal so gedanklich über die Schulter schauen, wenn Sie zum ersten Mal in ein Bestandsgebäude reingehen und dafür ein Gefühl bekommen und das analysieren. Worauf achten Sie besonders und gibt es so typische Probleme, die Ihnen da immer wieder begegnen?
Typische Probleme gibt es tatsächlich, wenn wir zum ersten Mal in ein Gebäude vor Ort hineingehen, wenn wir mit unserer Bestandsaufnahme beginnen, dann starten wir nicht ganz rudimentär damit, dass wir erst einmal die Kubatur des Gebäudes, ja, und die Grundrisse überprüfen, ob die denn überhaupt wirklich dem entsprechen, was in einer Baugenehmigung oder in einer Genehmigung gefordert wurde, weil auch da gibt es ja teilweise große Abweichungen, dass vielleicht Teile vom Gebäude rückgebaut wurden oder auch eben neue Teile am Gebäude angebaut wurden. Und auch da gibt es immer wieder den Fall, dass dafür einfach gar keine Genehmigung vorliegt. Ja. Und wenn wir das geprüft haben, gehen wir detaillierter eben Stück für Stück in die brandschutztechnisch relevanten Themen rein. Das heißt, der weitere Schritt ist da meistens, dass man sich die Brandabschnitte anschaut, entsprechen die der Genehmigung, wie sind meine Brandabschnittstrennungen, wie sind die auch baulich ausgeführt, ja, im Sinne von Brandwänden. Auch da gibt es natürlich immer wieder Mängel. Und dann geht man detailliert immer weiter in die Brandschutzthemen hinein. Und weil sie eben die Frage gestellt hat, was sind immer wieder typische Problemstellungen, die wir leider immer wieder finden, die gibt es. Wir stellen immer wieder leider fest, dass es vor allem bei den baulichen Rettungswegen Probleme gibt. Ja. Und wenn man sich mal überlegt, dass die baulichen Rettungswege, sowohl die horizontalen als auch die vertikalen Rettungswege, in dem Sinne die notwendigen Flure und die notwendigen Treppenräume, ja unser oberstes Gut im Brandschutz sind, damit wir das Schutzziel der Personenrettung erfüllen, dann ist es zum Teil wirklich bedenklich. Ja. Und Probleme, die wir da einfach immer wieder sehen, ist, dass ja, die Rettungswege zum Teil einfach verstellt sind, ja, dass die bauliche Ausführung einfach nicht dem entspricht, was genehmigt war oder dem heutigen Baurecht entsprechen würde. Was natürlich immer wieder großes Thema ist, sind Nachinstallationen von TGA, von Elektroinstallationen. Man wählt da natürlich immer wieder den Flur, weil es ja relativ einfach ist, aber vergisst oder ja, macht einfach nicht die entsprechende Abschottung von der Elektrizität und von der TGA. Und wenn man sich da vielleicht einmal überlegt, dass Elektrizität immer noch die Brandursache Nummer 1 in Deutschland ist, ist auch das in dem Sinne für mich immer sehr, sehr bedenklich.
Oft ist ja im Bestand dann auch von Kompensationsmaßnahmen die Rede, um so Probleme zu lösen. Können Sie uns dafür vielleicht ein praktisches Beispiel geben? Also was kann man zum Beispiel genau in dem Fall tun, den Sie gerade geschildert haben, wenn ein zweiter baulicher Rettungsweg nicht möglich ist? Was kann man da tun?
Ja, in dem konkreten Fall, wenn zum Beispiel ein zweiter baulicher Rettungsweg nicht möglich ist, muss ich mir natürlich erstmal anschauen, wie denn der erste bauliche Rettungsweg beschaffen ist. Ja. Das ist natürlich ganz wichtig. Da muss ich schauen, ist dieser erste bauliche Rettungsweg denn tatsächlich so ausgeführt, wie es das Baurecht fordert? Gibt es da Mängel oder erfüllt zumindest dieser erste bauliche Rettungsweg wirklich meine Anforderungen? Und dann muss ich mir natürlich anschauen, welche Möglichkeiten habe ich vielleicht, diesen ersten baulichen Rettungsweg vielleicht auch ein Stück weit besser auszuführen, als es das Baurecht fordert. Ja, wir kennen alle das Stichwort Sicherheitstreppenräume aus der Hochhausrichtlinie. Vielleicht gibt es diese Möglichkeit, dass ich diesen Treppenraum technisch höherwertig ausführe. Ansonsten ist natürlich eine Brandmeldeanlage ein gerne gewähltes Kompensationsmittel bei Rettungswegen. Aber auch da muss ich mir natürlich Gedanken dazu machen, macht es wirklich Sinn? Wenn natürlich eine Brandmeldeanlage oder eine Alarmierungsanlage ohnehin baurechtlich gefordert ist, fällt das als Kompensationsmaßnahme natürlich schon mal raus. Was dann natürlich auch immer noch eine gute Möglichkeit ist, dass ich mir die Nutzung und die Brandabschnittstrennung anschaue. Also wie groß sind denn meine Nutzungseinheiten, wie groß sind meine Brandabschnitte? Habe ich vielleicht die Möglichkeit, dass ich die kleinzelliger gestalte? Ja, das heißt, dass ich im Brandfall wirklich den Brand auf eine kleinere Räumlichkeit beschränke, dass der Brand einfach eingedämmt ist. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, muss man sich natürlich immer projektspezifisch anschauen.
Okay, das heißt, da gehen Sie wirklich dann so schutzzielorientiert vor und schauen sich das dann davon abgeleitet genau an. Jetzt trifft man in Bestandsgebäuden ja auch auf Bauteile, von denen man vielleicht nicht so ganz genau weiß, was können die leisten im Brandfall? Was haben Sie da im Werkzeugkasten, um das zu bewerten und damit umzugehen?
Ja, im Bestand, völlig richtig, muss ich mir natürlich immer auch die Bauteile vor Ort ansehen. Wie sind die ausgeführt und was können die brandschutztechnisch tatsächlich erreichen? Ja, im Optimalfall, da haben wir heute schon drüber gesprochen, das wäre natürlich der Wunsch von jedem Fachplaner, haben wir eine entsprechende bauliche Dokumentation, da wo wir das Ganze in Anführungszeichen ablesen können, aber ist natürlich seltenst der Fall. Klar ist aber auch, wenn man sich Bauteile im Bestand ansehen will, kommt man um eine Bauteilöffnung meistens nicht drumherum. Das heißt, ich muss das Bauteil erstmal großflächig öffnen, damit ich wirklich sehe, wie ist denn dieses Bauteil aufgebaut. Welche Materialien wurden verwendet, welche Schichtdicken wurden verwendet. Und ganz, ganz wichtig, wenn ich eben mehrere Bauteile habe, die zusammengesetzt sind, wie sind die untereinander verbunden. Und dann gibt es natürlich tolle Möglichkeiten, das Ganze zu bewerten. Wir nennen sie immer Brandschutznorm, die DIN 4102 Teil 4 ist da eine sehr, sehr gute Grundlage, die ja übrigens vor kurzem auch wieder überarbeitet wurde. Da finde ich zum Beispiel sehr, sehr viele Informationen zu historischen Holzbalkendecken oder eben auch zu ganz einfachen Trennwänden, leichten Trennwänden oder ja, Bauteile in Holzständerbauweise. Ja, das ist eine sehr, sehr gute Grundlage, um einfach mal mein vorhandenes Bauteil mit der DIN zu vergleichen. Ja, erfüllt mein Bauteil diese Anforderungen oder wo weiche ich eben von der Norm ab? Es gibt dann auch noch weitere Grundlagen, zum Beispiel die sogenannten Eurocodes. Die DIN 1995 gehört da zum Beispiel dazu. Teil 1, 2 ist da immer der Brandschutzteil. Auch da sind viele Tabellen drin. Das ist mehr statiklastig. Auch da kann ich ganz, ganz viele Informationen finden. Wichtig für mich ist immer, dass man bei einer Bewertung von einem bestehenden Bauteil nicht stur nur den Brandschutz betrachtet, sprich wie ist der Aufbau von meinem Bauteil, sondern dass ich eben auch andere Fachdisziplinen wie zum Beispiel die Statik mit ins Boot hole. Denn wenn ich zum Beispiel eine herkömmliche Holzbalkendecke im Bestand betrachte, muss ich mir natürlich auch Gedanken dazu machen, wie ist diese Holzbalkendecke an die umgebenden Bauteile angeschlossen. Ja, sprich, erfüllt nicht nur mein Aufbau, zum Beispiel den Brandschutz über 30 Minuten, sondern eben auch der Anschluss an das Massivbauteil im besten Falle.
Kleiner Hinweis noch von mir, weil Sie die 4102 Teil 4 genannt haben. Dazu wird man in den nächsten Ausgaben des Feuertrutz-Magazins einiges lesen können. Und auch der Peter Wachs, Fachbuchautor bei Feuertrutz, ist daran, sein entsprechendes Fachbuch bei uns zu überarbeiten. Es wird in einer neuen Auflage dann, ich denke, im kommenden Jahr auch veröffentlicht werden. Da kann man sich da nochmal genauer einlesen, was sich da in der Norm getan hat. Ja, Stichwort Dokumentation bei Bestandsgebäuden sicherlich auch ein wichtiges Feld. Warum ist das so und was wird jetzt noch über das, was wir bei Neubauten dokumentieren, hinaus noch dokumentiert bei einem Bestandsprojekt?
Ja, bei Neubauten ist es ja so, dass ich überspitzt gesagt eigentlich immer ein Schema F habe. Jeder Fachplaner Brandschutz weiß eigentlich, was ich an Dokumentation benötige. Und ich würde sogar behaupten, dass jedes gute Brandschutzingenieurbüro da auch so seine Checklisten hat, wo ich am Ende abhaken kann, was ich denn von den Projektbeteiligten an Unterlagen einfordern muss, damit ich am Ende, wenn es um einen Sonderbau geht, vom Prüfsachverständigen diese Bescheinigung 2 bekomme und das Gebäude in Betrieb gehen kann. Das sind eben Verwendbarkeitsnachweise, Übereinstimmungserklärungen, wenn es um die Bauteile geht. Das sind sachkundigen Prüfungen oder auch Bescheinigungen von den Prüfsachverständigen für sicherheitstechnische Anlagen. Ja. Und wenn ich als Fachplaner Brandschutz auch für die Leistungsphase 8, sprich für die bauliche Überwachung, beauftragt bin, muss auch ich natürlich irgendwo die bauliche Ausführung entsprechend dokumentieren, meine Berichte schreiben und meine Konformität bestätigen. Ja. Das ist bekannt, das sind Dinge, die eigentlich jeder Fachplaner ja weiß, wie sie umzusetzen sind. Im Bestand sieht das Ganze ein bisschen anders aus, denn da geht es vor allem darum, wie gut ist denn wirklich die Qualität und wie detailliert ist denn meine Bestandsaufnahme, wenn es um Mängel geht. Ich nenne da vielleicht ein ganz einfaches Beispiel. Wenn ich heute in einem Bestandsgebäude eine mangelhafte Abschottung vorfinde, kann ich die ja relativ einfach dokumentieren. Ich mache da ein Foto von dem Ganzen, verorte das irgendwo in einem Plan und kann da beschreiben, die Abschottung ist mangelhaft, weil da zum Beispiel eine Manschette fehlt. Ich kann das Ganze aber auch sehr viel detaillierter machen, dass ich da beschreibe, in welchem Bauteil ist denn diese Abschottung eingebaut? Ist es denn eine massive Wand, Welche Anforderungen an den Feuerwiderstand hat die Wand? Wie groß ist denn die Abmessung von dieser Abschottung? Und um welches Rohr handelt es sich denn? Ist das ein nicht brennbares oder brennbares Rohr? Und das ist letzten Endes auch entscheidend, wie gut und detailliert die Qualität meiner Dokumentation ist. Das ist entscheidend, wie wirtschaftlich und wie gut dann letzten Endes auch die Ertüchtigung stattfinden kann. Denn man muss ja wissen, meine Dokumentation ist am Ende des Tages die Grundlage für eine ausführende Firma. Ja, eine ausführende Firma, die dem Bauherrn oder Auftraggeber ein Angebot für die Ertüchtigung macht. Und die benötigen natürlich die Info relativ detailliert, damit sie einfach wissen, was sie zu tun haben, welche Produkte, wie sie verbauen müssen und wie diese Ertüchtigung auszuführen ist. Deswegen ist die Dokumentation in Bestandsgebäuden sehr viel unterschiedlich zu Neubauten. Und wie gesagt, die Qualität und der Detailgrad ist einfach ganz, ganz entscheidend für den Erfolg und vor allem für die Wirtschaftlichkeit für den Bauherrn am Ende des Tages.
Ja, das ist genau das richtige Stichwort für mich, Wirtschaftlichkeit für den Bauherrn, weil ich glaube, wir kennen das ja im Brandschutz sowieso, dass das ja oft als kostenintensives Übel auch wahrgenommen wird. Im Bestand ist das aus meiner Sicht sogar noch besonders häufig der Fall, wenn ich mich da jetzt auch so hineinversetze in einen Bauherrn, der vielleicht sein Gebäude umnutzen will oder vielleicht auch ein privater Bauherr, der noch ein Stockwerk auf sein Wohneigentum aufstocken will, um noch mehr Wohnraum zu schaffen. Da kommt dieses Thema Brandschutz ja manchmal doch auch überraschend noch on top dazu, zu dem, was man vielleicht sowieso schon sich in seiner wirtschaftlichen Planung auch überlegt hat. Wie erleben Sie das so? Gibt es da dann doch recht schnell viel Verständnis für das, was von Brandschutzseiten dann auch gemacht werden muss? Oder wie stellt man das am Ende des Tages dann her?
Ja, Sie haben tatsächlich recht. Also das kommt nicht, oder schlägt tatsächlich auch bei uns natürlich immer wieder auf. Es kommt ja auch oft die Aussage vom Bauherrn, wir wollen aber auch nur das Minimum machen, also bitte nicht zu viel Brandschutz. Da kommt von mir aber immer klar die Aussage, es gibt für mich im Brandschutz kein Minimum und kein Maximum, sondern es gibt bestehendes Baurecht, wir haben die Bauordnungen, da wird ein Mindestmaß an Sicherheit vom Seiten Brandschutz festgelegt, damit ein Bauherr seine rechtmäßige Baugenehmigung erhält und das versuchen wir natürlich auch möglichst wirtschaftlich für den Bauherrn auszuführen, ist ganz klar. Ich habe allerdings in den Projekten immer wieder feststellen müssen, dass man mit Aufklärung sehr, sehr weit kommt. Ja. Die Bauherren, ich will da den Bauherren auch nichts wegnehmen, aber die haben natürlich im Brandschutz weit weniger Ahnung und Erfahrung, wie wir es haben. Völlig logisch, ansonsten würden wir natürlich auch nicht auf den Plan gerufen werden. Aber ich habe einfach gemerkt, wenn man dem Bauherrn erklärt, warum bestimmte Maßnahmen notwendig wären, warum Rettungswege so ausgeführt werden müssen, wie sie ausgeführt werden müssen, wenn man ihnen einfach dieses Verständnis gibt, dann trifft man da auf ganz, ganz viel Verständnis und dann ist der Brandschutz, würde ich ja sagen, für den Bauern kein notwendiges Übel mehr, sondern einfach auch ein Verständnis. Ja. Dann funktioniert das sehr, sehr gut.
Das ist doch schön zu hören, dass es am Ende dann oft doch auch wieder zu einem Konsens kommt. Ja, fast schon zum Abschluss. Mich würde noch interessieren, wenn Sie unseren Hörern nur so eine Sache mitgeben könnten zu unserem Thema Brandschutz im Bestand. Was wäre das?
Man hat es, glaube ich, schon so ein Stück weit rausgehört. Brandschutz im Bestand ist kein Hexenwerk, aber ein Brandschutz im Bestand setzt einfach ein Stück weit mehr Planung voraus, vielleicht ein bisschen detailliertere Planung und von Seiten Fachplaner Brandschutz einfach auch ein Stück weit mehr, dass man darüber nachdenkt, wie kann ich meine Schutzziele tatsächlich erreichen, weil ich oft einfach nicht strikt nach dem Baurecht, nach der Bauordnung gehen kann, sondern da einfach ein Stück weit weiter denken muss. Ja.
Ja, vielen Dank, Herr Schmirali, noch für dieses Schlusswort und dass wir das Gespräch heute führen konnten. In den nächsten Folgen werden wir dann ja einzelne Aspekte noch vertiefen. Bestandsschutz, Denkmalschutz, Bemessung von Bauteilen. Es wird bestimmt alles da auch dabei sein. Gibt es da was, auf das Sie sich besonders freuen?
Ja, tatsächlich freue ich mich sehr auf die Beiträge zum Bestandsschutz, aber auch zum Denkmalschutz, weil das einfach immer wieder Themen sind, die oft ganz andere Ansätze haben, die oft ganz anders gesehen werden und auch gesehen werden können. Ja, und da freue ich mich natürlich auf den Input, um auch selbst wieder Erfahrung zu sammeln und vielleicht was Neues zu lernen.
Prima. Gut, und das war auch unsere heutige Folge von Feuertrutz on Air und der Auftakt zur zweiten Podcast-Staffel, die wir später im Sommer fortsetzen werden. Dann vertiefen wir einzelne Aspekte zum Brandschutz und Bestand. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, liken und abonnieren Sie doch Feuertrutz on Air, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Ich freue mich, wenn ich Sie auch auf der Feuertrutzmesse und dem Brandschutzkongress am 25. und 26. Juni in Nürnberg treffe. Kommen Sie da gerne auch zum Stand von RM Rudolf Müller Medien bzw. Feuertrutz und sprechen Sie mich und meine Kolleginnen und Kollegen an. Den Sponsor unserer zweiten Podcast-Staffel, die Firma Lindner, treffen Sie dort natürlich ebenfalls und zwar in Halle 4a Stand 411. Und direkt daneben finden Sie auch die GIB, Gesellschaft für innovative Bautechnologie. Und vielleicht, wenn Sie Glück haben, auch den Herrn Spirali. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie sicher.